Ja, herzlichen Dank. Guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer heutigen Telefonkonferenz anlässlich der Siemens Geschäftszahlen zum dritten Quartal. Bevor wir starten, noch kurz ein paar Hinweise. Wir haben heute um 7 Uhr unsere Ergebnisse veröffentlicht. Die Präsentation sowie alle weiteren Unterlagen finden Sie auf unserer Pressewebsite auf der siemens.com. Dort wird dann auch im Anschluss die Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz zur Verfügung stehen. Herr Käse und Herr Thomas werden Ihnen gleich nach einer kurzen Einführung dann für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Ich möchte Sie auch noch kurz auf das Safe Harbor Statement hinweisen, das Sie auf der zweiten Seite unserer Quartalspräsentation finden. Ich übergebe nun das Wort an unseren Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser. Bitte.
Vielen Dank, Herr Hoffmann. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Pressecall für das dritte Quartal unseres Geschäftsjahres 2016. Ich weiß, es ist Ferienzeit und manche von Ihnen sind vielleicht auch schon im Urlaub. Deshalb bedanke ich mich ganz besonders bei Ihnen, dass Sie sich eingewählt haben. Ich kann Ihnen ja auch heute gute Nachrichten anbieten. Das ist ja in unserer Branche derzeit eher selten, aber dazu vielleicht auch gleich mehr. Als Unternehmen, das in über 200 Ländern der Welt tätig ist, müssen wir Krisen und Konflikte im Blick behalten, um Risiken abzuschätzen und auf die Umstände auch reagieren zu können. Das heißt ja inzwischen, dass Unordnung die neue Weltordnung sei. Und diese Unordnung nimmt die Häufigkeit ihres Auftretens und des Ernstes und der Tragweite ihrer Folgen leider auch zu. Die Bürger Großbritanniens haben für den Brexit gestimmt. Da stellt die Europäische Union und das Vereinigte Königreich, aber natürlich auch Unternehmen vor neue und natürlich auch ungewohnte Herausforderungen. Mit 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bald 14 Produktionsstandorten sind wir ein großer industrieller Arbeitgeber in Großbritannien. Für uns ist es wichtig, dass durch den Austritt keine Barrieren entstehen, die Handel und Austausch beeinträchtigen. So oder so muss deshalb schnell Klarheit geschaffen werden, auf deren Basis wir unsere Entscheidungen treffen bzw. auch verifizieren können. Auch die Türkei ist für Siemens ein bedeutender Markt. Wir sind seit 160 Jahren dort und nach den aktuellen Ereignissen können wir nicht mehr verlässlich abschätzen, wie sich das Land langfristig entwickeln wird. Wir hoffen wirklich, dass sich Europa und die Türkei wieder partnerschaftlich begegnen und diese in vielerlei Hinsicht so wichtige Partnerschaft von allen Seiten auf den Grundprinzipien der Demokratie weiter ermöglicht wird. Anschläge wie in Istanbul, Paris, Brüssel, Nizza, Ansbach und natürlich auch hier in München, um nur einige zu nennen, sind feige Attentate auf unschuldige Menschen und ein Angriff auf ein freies und offenes Miteinander. Wir fühlen mit den Familien und Freunden der Angehörigen der Opfer. Dennoch, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Denn sonst hätten die Täter ihre Ziele auch erreicht. Gerade in diesen schwierigen Zeiten müssen führende Köpfe von Politik, Wissenschaft, Religion und der Wirtschaft und ich denke auch die Medien Verantwortung tragen, Orientierung geben und damit auch ihrer gesellschaftlichen Rolle gerecht werden. Wenn wir eine freiheitliche, tolerante und offene Gesellschaft wollen, dann müssen wir uns auch alle gemeinsam dafür einsetzen. Verantwortungshandeln, meine Damen und Herren, ist allerdings auch gefragt, wenn es um die Wettbewerbs- und damit die Zukunftsfähigkeit von Siemens geht. Deshalb investieren wir stark und fokussiert in Innovation und dort auch in neue Wege der Innovation, wie in unsere Gründerfirma Next 47. Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit gehört aber auch, dass wir Bereinigungen in den Geschäften vornehmen, die von strukturellen und oft gravierenden Marktveränderungen betroffen sind. Dass akuter Handlungsbedarf bei Process Industries und Drive besteht, hatte ich ja bereits auf der letzten Hauptversammlung im Januar 2016 angekündigt. Und das zeigen auch die wieder aktuellen Quartalszahlen dieser Division, die als einzige Division die vom Wettbewerb abgeleiteten Ertragsziele nicht erreicht. Alle anderen Divisionen und die Gesundheitstechnik sind trotz zum Teil schwieriger Geschäftsbedingungen innerhalb der Margenbänder. Windpower und Renewables liegt sogar leicht darüber. Die PD ist ein wichtiger und kompetenter Baustein in unserem EAD-System, also Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung und muss nachhaltig fit gemacht werden. Abwarten ist keine Option, Wir werden die nötigen Veränderungen bei Process Industries und Drives entschlossen vornehmen und fair und verantwortungsvoll damit umgehen. Insgesamt gesehen stärken wir den Standort Deutschland, indem wir hier auch weiter zum Teil deutlich investieren. In Cuxhaven bauen wir eine neue Windturbinenfabrik mit bis zu 1.000 Arbeitsplätzen. In Erlangen entsteht ein neuer Campus. Und in München haben wir gerade, und einige von Ihnen waren ja auch da, was uns gefreut hat, haben wir gerade die neue Konzernzentrale eröffnet. Zwei Drittel, ich wiederhole, das ist, glaube ich, ganz wichtig, zwei Drittel unserer Ausgaben für Forschung und Entwicklung, also der Investitionen in die Zukunft, gehen im Übrigen nach Deutschland. Siemens schafft auch viele Arbeitsplätze. In den ersten 9 Monaten dieses Geschäftsjahres haben wir in Deutschland rund 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu eingestellt. Weltweit waren es immerhin 25.300 Kolleginnen und Kollegen, die neu zu Siemens gekommen sind. Und Siemens, das kann ich Ihnen versichern, wird weiterhin Mitarbeiter in großer Zahl einstellen. Überall auf der Welt und auch in Deutschland. Meine Damen und Herren, das dritte Quartal zeigt, wir setzen unser Unternehmenskonzept Vision 2020 konsequent und auch erfolgreich um. Wir stärken unser Portfolio, verbessern unter anderem auch die Projektabwicklung, ist verlässlicher geworden. Wir verbessern unsere Ertragskraft und wir schaffen Wachstum durch wiedergewonnene Nähe zum Kunden. Der Zusammenschluss von Siemens Windpower und Gamesa ist ein gutes Beispiel für, wie wir glauben, gute und kluge Portfoliopolitik. Wir schaffen aufwandsoptimiert einen weltweit führenden Anbieter im für uns wichtigen Markt der erneuerbaren Energien. Über die Ziele und Motivationen der unter dem Arbeitstitel Innovation AG, ich glaube, es war im letzten Oktober angekündigt, schaffen wir nun die Gründerfirma Next47. Wir haben ja verschiedentlich darüber auch schon berichtet. Hier gehen wir neue Wege im Innovationsmanagement, die sowohl in Deutschland als auch in unserer Branche bisher einzigartig sind. Wir investieren über 5 Jahre etwa 1 Milliarde Euro. Next47 wird sich vorerst auf 5 Innovationsfelder konzentrieren, die im oder um unser derzeitiges Spektrum liegen. Das ist die dezentrale Elektrifizierung, die immer mehr Bedeutung gewinnt, auch durch die erneuerbaren Energien. Das ist die künstliche Intelligenz als Basistechnologie für das Internet der Dinge und die Datenanalytik. Das ist die vernetzte Elektromobilität, die Blockchain-Anwendungen. Sie kennen das vielleicht aus dieser Bitcoin-Geschichte, aber natürlich auch Anwendungen für autonome Maschinen inklusive der Robotik. Und wenn ich Robotik sage, meine Damen und Herren, dann meine ich eben eher das Gehirn der Robotik, die Steuerungen, die Software und weniger die Mechanik. Mit unserer operativen Leistung konnten wir auch im dritten Quartal, vor allem wenn man das auch im Markt vergleicht, glaube ich, überzeugen. Ich bin wirklich stolz auf mein weltweites Team, das besonders beim Wachstum in einem, glaube ich, schon immer wieder schwierig werdenden Marktumfeld eine hervorragende Leistung abgeliefert hat. Besonders bei Großaufträgen setzen Kunden aus aller Welt, diesmal besonders aus Europa und Amerika, in den Divisionen Power and Gas und Wind auf unsere wiedergewonnene Verlässlichkeit. So konnte Siemens in Schottland einen Milliardenauftrag für ein Offshore-Windkraftwerk verbuchen. Für das Projekt Beatrice liefern wir 84 Windturbinen mit einer Leistung von jeweils 7 Megawatt. Das ist auch die neue erprobte Technologie. Der Offshore-Windpark wird rund 400.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Siemens übernimmt zudem den Service der Windkraftanlagen über einen Zeitraum von 15 Jahren. Digitalisierung wird beim Service ja auch immer wichtiger. Durch die Fernwartung dieser Windparks verbessern wir für mehr als 10.000 Windturbinen weltweit die Verfügbarkeit und die Leistung. Und schon heute bearbeiten wir über 85% aller Störmeldungen, ohne die Turbinen vor Ort zu prüfen, sondern einfach nur durch Ferndiagnose im Leitzentrum von Siemens. Das, meine Damen und Herren, das ist Digitalisierung bei der Arbeit, wie man so schön sagt in Deutschland, und nicht Digitalisierung auf Anzeigen. Einen ebenso erfreulichen Großauftrag über mehr als 700 Millionen konnten wir in den USA verbuchen. Siemens wird Technologiepartner beim Projekt Lordstown im Bundesstaat Ohio und liefert dort ein schlüsselfertiges Kraftwerk mit 2 H-Klasse-Gasturbinen. Auch hier haben wir einen Langzeitvertrag über Service inklusive der Fernüberwachungs- und der Diagnosesoftware unterzeichnet. Meine Damen und Herren, das dritte Quartal ist eine gute Entwicklung für Siemens und es ist schnell erzählt. Unser Auftragsbestand ist auf einen Rekordwert von 116 Milliarden Euro angewachsen. Bereinigt um Währungsumrechnungseffekte stieg der Auftragseingang um 10% auf 21,1 Milliarden. Der Umsatz legte währungsbereinigt um 9% auf 19,8 Milliarden zu. Das Book-to-Bill, also der Quotient als Auftragseingang und Umsatz, betrug immerhin 1,06. Im industriellen Geschäft konnten wir die Marge um 130 Basispunkte, also 1,3 Prozentpunkte, auf 10,8% steigern, wobei hier Währungseinflüsse insgesamt praktisch überhaupt keine Rolle spielten. Der Gewinn nach Steuern erreichte insgesamt 1,4 Milliarden Euro. Hier muss man wissen, dass wir gegenüber dem Vorjahr im Q3 fast 300 Millionen negativen Swing hatten aus diesem bekannten HANA-Projekt, aber auch positiven sogenannten One-Offs, die wir in Q3 2015 verbuchten. Also operativ ist auch die Ertragskraft dort deutlich gestiegen. Die Divisionen Energy Management und Wind haben eine, glaube ich, doch beachtliche Sanierung zügig hingelegt und 8 der 9 Divisionen sind mit ihren Margen im wettbewerbsabgeleiteten Korridor. Wenn wir nun zu den Divisionen kommen, ich würde da auch noch mal kurz durchführen. Power and Gas nimmt seine Chancen in einem sehr, sehr herausfordernden Markt wahr. Das Team arbeitet wirklich hart und kommt gut voran. Das wirklich, glaube ich, sehr starke und um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte bereinigte Umsatzwachstum. Die Portfolioeffekte spielen ja bei PG eine doch nennenswerte Rolle. Dieses bereinigte Umsatzwachstum ist immerhin 22%. Es resultiert natürlich aus der beschleunigten Ausführung von Aufträgen, nicht zuletzt aus dem Projekt in Ägypten. Dennoch bleibt der Markt von Power und Gas aufgrund der anhaltenden Überkapazitäten weiterhin schwierig und natürlich auch hart umkämpft. Die Wettbewerber reagieren auf ihre Marktanteilsverluste teilweise mit sehr, sehr aggressiven Preisen. Neben dem Projekt Beatrice in Schottland konnte die Division Windpower einen weiteren Großauftrag gewinnen, der Windpark Arkona in der deutschen Ostsee. Zusammengenommen stehen die beiden Projekte für fast 2 Milliarden Euro Auftragseingang. Die Division erzielt im dritten Quartal mit 1,7 Milliarden Euro den höchsten Quartalsumsatz aller Zeiten. Die Marge war im abgelaufenen Quartal bereits zum zweiten Mal in Folge außerordentlich hoch, denn das Windteam konnte bei der Senkung von Fertigungs- und Installationskosten gut vorankommen und mit Gamesa werden wir Skaleneffekte noch besser für unsere Kunden und den Kundennutzen sichtbar machen können. Ein, glaube ich, weiteres wirklich beeindruckendes, weil auch im traditionellen Umfeld der Energietechnik vorhandenes Innovationsprojekt treibt gerade die Division Energy Management in China voran. Dort sind wir am Bau des weltgrößten Hochspannungsgleichstromübertragungssteckennetz, also HGÜ genannt. Das hat schon einen Grund, warum man das, glaube ich, abkürzt. Hochspannungsgleichstromübertragungsstrecke beteiligt. Dabei sind die von Siemens gelieferten 1100 Kilovolt Stromrichtertransformatoren eine Weltpremiere. Die geplante Verbindung in China hat eine Länge von fast 3300 Kilometern. Das entspricht der Entfernung von München bis zum Nordkap. Die Übertragungsleistung liegt bei 12 Gigawatt. Das ist etwa so viel wie 12 normal dimensionierte Großkraftwerke an Strom gemeinsam erzeugen. Die Division Energy Management hat über die letzten Quartale kontinuierlich ihre Ertragskraft verbessert und ist nun wieder im Margenkorridor. Wir erwarten, dass das auch für das gesamte Jahr gelten wird. Ja, aber das Management-Team dort setzt damit wirklich genau das erfolgreich um, was er sich vor 2 Jahren bei der Sanierung zum Ziel gesetzt hat. Die Gebäudetechnik, Building Technologies, ist ebenfalls eine Erfolgsgeschichte, konnte über alle Regionen und Geschäfte hinweg beim Auftragseingang zulegen und dank einer wirklich, wirklich überzeugenden Teamleistung den Gewinn gegenüber dem Vorjahresquartal weiter steigen. Die Division Digital Factory, die wir damals zum 1.4. auch als erstes Unternehmen der Branche geschaffen haben, behauptete sich wirklich gut in einem konjunkturell sehr, sehr schwachen Marktumfeld und können damit auch ihren Marktanteil trotz eines gewissen Nullwachstums weiter ausbauen. Was das für den Markt bedeutet, ist damit unschwer auch ableitbar. Dabei profitieren wir von unserer wirklich starken Stellung in der industriellen Digitalisierung, hier vornehmlich in der sogenannten Product Lifecycle Management Software, die wir ja in großen Teilen damals schon 2007 mit der Akquisition von UGS, Unigraphic Software, begonnen haben. Insgesamt lag die von Integrationskosten für City Adapco beeinflusste Marge, negativ natürlich beeinflusste Marge durch die Integrationskosten von Digital Factory mit 15,7% auf dem von uns erwarteten Niveau. Nun zur Division Process Industries and Drives, die als einzige Division im dritten Quartal die Zielrendite nicht erreichen konnte. Das wird auch noch einige Quartale so bleiben. Das ist ganz klar. Dort machen sich sowohl die zyklisch schwache Nachfrage in den rohstoffnahen Industrien als auch gravierende Strukturverwerfungen in der regionalen Ressourcenverteilung und enorme Überkapazitäten bemerkbar. Diese Konstellation erfordert, wie das ja auch bereits zu Jahresbeginn angekündigt wurde, materielle und strukturelle Korrekturmaßnahmen. Wir haben deshalb im dritten Quartal dafür bereits Restrukturierungsaufwand von etwa 40 Millionen Euro gebucht. Das Gros der Aufwendungen wird voraussichtlich im vierten Quartal anfallen, abhängig von vom Einigungsprozess mit den Arbeitnehmern oder Arbeitnehmervertretern kann es auch zu Überhängen ins erste Quartal 2017 kommen. Das werden wir dann sehen, wie die Verhandlungen, die im Übrigen auf gutem Wege sind, auch sehr behutsam und fair geführt werden, derzeit auch sich ergeben. Unser Mobility-Team liefert ebenfalls eine, glaube ich, sehr erfreuliche Marge am oberen Ende des Zielkorridors ab. Auch hier ist unsere Strategie der vertikalen Integration bisher voll aufgegangen. Vertikale Integration heißt eben, dass man neben Zuggeschäften auch Software, Automatisierung und Verkehrsmanagement dort anbieten. Allerdings verursachen vorwiegend chinesische Staatsunternehmen, aber auch staatsnahe europäische Anbieter mit überaus aggressiven Preis- und Finanzierungsangeboten einen erheblichen Wettbewerbsdruck im Geschäft mit Zügen. Kommen wir zuletzt zur Gesundheitstechnik, also zu den Healthineers. Diese haben ein weiteres Quartal auf hohem Niveau abgeliefert, wenn auch nicht mehr ganz so überwältigend wie in den Vorquartalen. Das Umsatzwachstum und der starke Gewinn kommen vorrangig aus dem Geschäft mit diagnostischer Bildgebung, also den Scannern, die Computertomographen und die Magnetfeld. Resonatoren. Die Medizintechnik baut fokussiert, konzentriert ihre Position als Innovationstreiber nunmehr auch in der Labordiagnostik aus. Sie haben vielleicht gehört oder gesehen oder waren vielleicht sogar dabei, dass wir vorgestern die Atellica Solution vorgestellt haben. Das ist ein neues Analysesystem für die Labordiagnostik. Es ist wesentlich effizienter, deutlich schneller als die bisherigen Lösungen. So werden zum Beispiel Proben auf einer magnetischen Bahn 10-mal so schnell wie auf konventionellen Bändern transportiert. Und Geschwindigkeit, das wissen wir auch aus unseren eigenen Erfahrungen bei Blutuntersuchungen oder Flüssigkeitsuntersuchungen im Allgemeinen, ist natürlich auch wichtig bei der Diagnose und letztlich der Therapie von auftretenden Unregelmäßigkeiten. Meine Damen und Herren, die Ergebnisse des letzten Quartales zeigen, wir haben bisher gehalten, was wir versprochen haben. Wir setzten um, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind trotz vieler Widrigkeiten im Markt und auch einigen Herausforderungen innerhalb des Unternehmens voll im Zielkorridor unseres Vision 2020-Konzepts. Der jahrelang anhaltende Wachstumsverfall ist gestoppt, der Trend umgekehrt. Und der Vergleich mit dem Wettbewerb zeigt, dass wir beim Wachstum derzeit deutlich führend sind. Es ist aber immer noch viel, eigentlich sehr viel zu tun, unser Haus in der Ertragskraft und in seiner Flexibilität an die zukünftigen Erfordernisse heranzuführen. Dennoch ermöglicht uns die anhaltend gute Performance unseres weltweiten Teams, trotz eines zunehmend schwieriger werdenden Geschäftsumfelds, die Prognose für 2016 bereits zum zweiten Mal in diesem Geschäftsjahr anzuheben. Statt der bisherigen Erwartung von 6 bis 6,40 Euro Ergebnisse Aktie gehen wir nunmehr von einer Spanne von 6,50 bis 6,70 Euro aus. Sie sehen, der Korridor hat sich deutlich eingeengt. Das kann man, glaube ich, auch ein Quartal vor Jahresschluss erwarten. Im Übrigen bleiben auch aus Vereinfachungsgründen alle anderen Parameter der Prognose zunächst unverändert. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und Herr Thomas und ich freuen uns nun auf Ihre Fragen und ich gebe zurück an Herrn Hoffmann. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Käser, für Ihre Einführung und den Überblick über das Quartal. Bevor wir nun uns auf Ihre Fragen freuen, noch ein Hinweis. Wenn Sie in der englischsprachigen Konferenz eingewählt sind, dann stellen Sie Ihre Fragen bitte auch auf Englisch. Wir werden sie entsprechend auch auf Englisch beantworten. Und nun übergebe ich das Wort zurück an den Operator für weitere Instruktionen.
Vielen Dank. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Wir bitten nun um die erste Frage. Noch einmal, das ist Stern 1, um heute Ihre Frage zu stellen. Wir kommen zur ersten Frage von Axel Höppner vom Handelsblatt. Bitte schön.
Guten Morgen allerseits. Ich hatte zunächst zwei kleine Fragen. Die eine ist, reicht es, was man bei C&D in die Wege geleitet hat oder muss man da nochmal nachjustieren, auch weil die Ölpreise ja jetzt zuletzt wieder nach unten gegangen sind oder ist man da auf gutem Weg? Und die zweite Frage, bewegt man sich bei den operativen Margen langsam über 11%? Kann man in den nächsten Quartalen erwarten oder ist 10 bis 11 das, worin man sich weiter bewegen wird? Danke.
Ja, Herr Höppner, erstmal vielen Dank für zwei, glaube ich, wichtige Fragen. Zum einen ist es so, Sie haben richtig festgestellt, dass wir in den rohstoffnahen Industrien natürlich weiterhin in einem schwierigen Umfeld sind. Wir haben unsere Maßnahmen, die wir ergriffen haben, natürlich auf die Entwicklung ausgerichtet, die wir aus heutiger Sicht sehen können. Die Sicht von heute lässt uns zu der Schlussfolgerung kommen, dass das, was wir auf den Weg gebracht haben, ausreichend sein wird, nicht nur um die Kapazitäten entsprechend anzupassen, sondern auch um uns Flexibilität zu verschaffen, auf Bewegungen im Markt in einem angemessenen Rahmen zu reagieren. Wir hatten Ihnen ja auch, Herr Käser hat ja gerade auch ausgeführt, dass wir im dritten Quartal bereits knapp 40 Millionen an Vorsorgen in diesem Geschäft für die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen gebildet haben. Wir haben insgesamt im Auflauf des laufenden Geschäftsjahres bisher knapp 250 Millionen an Vorsorgen für Severance getroffen und wir gehen davon aus, dass wir im vierten Quartal, je nach Fortschritt der Verhandlungen, über die Herr Käser ja berichtet haben, hat nochmal einen Betrag zwischen 250 und 300 Millionen erwarten. Zur Frage der operativen Margenqualität ist es natürlich jetzt erstmal so, dass wir uns sehr darüber freuen, dass wir das, was wir in den letzten drei Jahren auf den Weg gebracht haben, auch im Ergebnis des industriellen Geschäftes sehen. Mit einer aufgelaufenen Marge im Geschäftsjahr von 10,7% sind wir deutlich in die richtige Richtung unterwegs. Und wir gehen davon aus, dass wir in diese Richtung auch im vierten Quartal weiter fortschreiten werden. Wir hatten Ihnen zu Beginn des Jahres ja auch angekündigt, dass ein nicht unerheblicher Teil des Margenpotenzials in der Entwicklung der kurzzyklischen Geschäfte steckt, die wir jetzt in den nächsten, also im letzten Quartal, weiterhin mit einer gewissen Unsicherheit, aber mit Zuversicht, dass wir auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, auch fortschreiten können, begleiten.
Danke.
Gerne.
Danke. Wir kommen nun zu unserer nächsten Frage von Rüdiger Köhn von der FAZ. Schön.
Ja, guten Morgen. Herr Käser, Sie sagen, Q3-Erfolg ist schnell erklärt und doch habe ich nochmal eine Nachfrage. Können Sie und Herr Thomas vielleicht einmal zusammenfassen, was die Faktoren für die Ergebnisverbesserung sind? Sind es wieder mal die weitergedrückten Revisionskosten? Sind es höhere Margen, die Sie in bestimmten Bereichen durchsetzen konnten, wieder eines härteren Wettbewerbs? Ist es nur das Volumen? Sind es die Kosten? Können Sie das vielleicht nochmal zusammenfassen. Und dann eine Frage zur Division Digital Factory. Was ich nicht so ganz verstehe im Hype der Digitalisierung, dass da nichts passiert und dass, wie Sie sagten, Umfeld schwierig ist. Können Sie das vielleicht nochmal erläutern, wie da der Kontext ist? Und Frage 3, gibt es irgendeinen neuen Stand zum Thema Gamesa?
Zurückzuführen, dass das dritte Quartal sich so erfreulich entwickelt hat in der Margenqualität. Das ist zum einen natürlich, wie Sie schon richtig vermutet haben, darauf zurückzuführen in einigen Geschäften, dass wir auf der Topline gut vorangekommen sind. Ich meine, ein organisches Wachstum von 7% in einem wirklich anspruchsvollen Umfeld ist wirklich ein Wort. Daraus ergeben sich natürlich Auslastungseffekte, die dann zu Degressionseffekten in der Ergebnismarge führen. Das sehen wir insbesondere im Windgeschäft, wo wir in der Vergangenheit auch sagten, dass wir mit der zunehmenden Industrialisierung der Geschäftsabläufe in der Fertigung und in der Entwicklung und auch in der Logistik, die zur Fertigung gehört, uns weitere Potenziale erhoffen. Das genau ist passiert. Wir hatten Rekordvolumen im Umsatz im Windgeschäft. Das ist schön, das zu sehen und erzeugt genau die Effekte, die wir indiziert und auch selbst erwartet hatten. Es ist auch klar, dass wir bei der PG mit dem jetzt Einsetzen der Abarbeitung unserer Ägyptenaufträge, wenn Sie so wollen, eine kleine Sonderkonjunktur genießen, die ebenfalls zu Auslastungseffekten führt, nach dem gleichen Prinzip, wenn auch aus anderen Gründen. Wir sehen im Energy Management Umfeld einmal eine Erholung von dem, was wir früher an Projektbelastungen hatten. Sie kennen ja die berühmten Projekte mit dem Grid Access, die uns viel Geld gekostet haben. Die sind ausgestanden, wenn ich das so sagen darf, und wir haben viel dazugelernt. Der Umstand, dass wir im dritten Quartal in Folge faktisch keinerlei Projektbelastungen auf Nettobasis hatten, ist natürlich auch sehr hilfreich. Wir sind da gut vorangekommen, haben aber weiterhin großen Respekt vor diesem Themenbereich, weil es wäre naiv zu glauben, dass im Großanlagenbau niemals Charges auftreten können. Was sich geändert hat, ist, dass wir uns früher mit den entstehenden Herausforderungen beschäftigen und denen besser begegnen können und damit in Summe über das Gesamtportfolio besser vorankommen. Und wir haben natürlich auch einzelne Geschäfte. Ich greife jetzt mal das Transformatorengeschäft heraus, das wirklich den sehr erfolgreichen Turnaround geschafft hat, wo wir ein vormals leidendes Geschäft zunehmend in gutes Fahrwasser bringen konnten. Auch da gebührt dem Team große Anerkennung, aus einem wirklich schwierigen Umfeld sich zügig und genau entlang der eigenen Planungen dann zu befreien. Daneben gibt es Effekte, die Sie kennen. Wir haben natürlich eine sehr günstige Marktposition in einigen Geschäften. Dazu gehört die Digital Factory genauso wie das Healthcare-Geschäft, wo es, glaube ich, schon eine beachtliche Leistung ist, sich in einem Umfeld, das sehr wettbewerbsintensiv ist, sich weiterhin auf hohem Margenniveau fortzubewegen. Und wir sind natürlich auch froh darüber, dass unsere Kosteneinsparungsmaßnahmen, die wir eingeleitet haben, nicht nur gut vorankommen, sondern zügiger als erwartet umgesetzt werden können, so dass wir in der Lage sind, Ihnen heute anzukündigen, dass die ursprünglich erwarteten geringen Überschwappeffekte ins Jahr 17 aus der 1 Milliarde Einsparungsvolumen zum allergrößten Teil schon im Geschäftsjahr 16 realisiert werden können. Insofern ist die Antwort auf Ihre Frage, woher kommt es denn, breiter Strauß von lang initiierten Maßnahmen, die wir konsequent umsetzen.
Ja, und vielleicht zur Digital Factory. Ich meine, man sieht eben auch, ich finde die Frage ehrlich gesagt sehr gut, weil sie manifestiert eben nochmal auch ein bisschen den Unterschied zwischen dem, was viel diskutiert wird und was auch wirklich passiert. Ich meine, die ganze Welt ist voll von Digitalisierung und Internet of Things. Aber die Realität ist ja, dass dieses Internet of Things, Digitalisierung, die Wertschöpfungsketten verkürzt und damit letztlich erst einmal die Kostenposition dessen, was man bedient, kleiner macht. Und wenn Sie heute die Digital Factory als Division bei uns sehen, so ist die ja 2,5% im Wachstum gestiegen, vergleichbar. Ich wüsste jetzt keinen Wettbewerber, der auch nur annähernd dieses Wachstum erreicht. Die allermeisten sind sogar negativ. Der Grund, warum das bei uns anders ist, ist in weiten Teilen, weil wir sehr frühzeitig in der Division auch die Simulationssoftware aufgebaut haben. Und die Software steigt innerhalb der Division um fast 8% im Wachstum. Und die mehr mechanische, elektrotechnische Automatisierung ist eben stark an, weil auch kaum Fabriken derzeit in der Welt neu gebaut werden. Die ganze Welt geht auf Effizienzsteigerung, das heißt also Verbesserung der operativen Kostenposition. Und die bildet sich weitgehend ab über die Simulierung und die Optimierung von Abläufen. Also, oder anders ausgedrückt, hätten wir unser Softwaregeschäft bei der DF nicht gehabt, wären wir genauso rot und negativ in den Wachstumsraten wie eigentlich alle anderen Vergleichbaren in dem Segment auch. Also die Digitalisierung findet statt, aber sie bildet sich real existent in den Fertigungen und Entwicklungsabteilungen der Kunden in der Branche weniger aus, als das eben viele oft auch glauben. Das wird anders werden. Aber im Augenblick tasten wir uns an diese Themen heran. Und wie gesagt, 8% Wachstum der Software innerhalb der Fabrikautomatisierung zeigt ja eigentlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und damit auch die Trends hier durch die Software umkehren. Bei Gamesa gibt es jetzt eine Kurzform in der Antwort, die heißt Nein. Es gibt nichts Neues. Die, glaube ich, etwas präzisere Antwort wäre, dass wir eben eine Reihe von Dingen jetzt erledigen müssen, Einreichungen, das Planen der Hauptversammlung. Es wird auch darum gehen, welche Aufsicht, welche Board-Mitglieder dort benannt werden. Das ist im Augenblick alles, wird das alles gemacht. Das heißt, wir arbeiten jetzt die vorbereitenden Maßnahmen ab, um das Merger zu komplettieren. Und dort liegen wir im Zeitplan und gibt auch hier keine nennenswerten Abweichungen zu dem, was wir ursprünglich auch intendiert haben.
Gibt es Fortschritte bei Advent?
Naja, sagen wir so, das müsste man jetzt eigentlich die Areva fragen, weil es ja so ist, dass wir seinerzeit die Gamesa mit uns im, wenn Sie wollen, als Mitunterschreiber für den Fall, dass das Merger klappt, ein Angebot für die 50% von Advent gemacht haben. Wie wir glauben, gutes Angebot. Und wir dann aber auch mit der Areva verabredet haben, wenn sie einen Käufer finden, der bessere Konditionen bietet, so ist es uns allemal recht, dass dann auch die Gamesa die 50% abgibt. Und dann hat sich auch der Käufer das, glaube ich, wohl verdient. Und da werden eine Frist von 90 Tagen einvernehmlich abgestimmt. Diese 90-Tage-Frist läuft meines Wissens Mitte September aus, 16. oder 19. September. Und dann müsste eben ein Dritter kommen und ein verbindliches Angebot machen. Wenn es besser ist, wie gesagt, gibt die Gamesa das auch gerne ab. Wenn nicht, dann werden wir das zu den Konditionen, die wir damals für richtig und fair erachtet haben, auch mit übernehmen im Rahmen des Mergers.
Danke.
Gerne.
Michael Slemik von der Börsenzeitung hat unsere nächste Frage. Bitte schön.
Guten Tag, Herr Käser, Herr Thomas, Herr Hoffmann. Drei Fragen habe ich insgesamt. Erstens, Herr Käser, Sie sagten, es sei noch sehr viel zu tun, um Siemens an die Ertragskraft der zukünftigen Erfordernisse heranzuführen. Wie sieht denn Ihre Perspektive für das Geschäftsjahr 2017 aus? Irgendwann läuft ja die Sonderkonjunktur Ägypten aus. Wie wird sie ersetzt? Der Kapitalmarkt ist da relativ noch zurückhaltend in seinen Prognosen, wenn er auf 2017 blickt. Zweite Frage bezieht sich auf das vierte Quartal. Wenn man Ihre Prognose nimmt, dann wird am unteren Ende beim Ergebnis der Aktie im vierten Quartal lediglich das Vorjahr erreicht. Da gab es aber erhebliche Wertminderungen. Daher die Frage, gibt es abseits der Personalrestrukturierungskosten, die Herr Thomas schon genannt hatte, noch weitere absehbare Belastungen? Und die dritte Frage zur Deckungslücke in den Pensionsplänen mit 12,7 Milliarden Euro. Da passt mittlerweile der eine oder andere DAX-Konzern sogar rein. Gibt es die Notwendigkeit, in irgendeiner Form gegenzusteuern, etwa durch Sonderdotierung? Danke.
Jetzt werde ich mit der ersten Frage beginnen und dann Herrn Thomas für die anderen beiden übergeben. Ich glaube, uns war das sehr wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass trotz eines, wie wir glauben, ordentlichen Quartals jetzt die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ich sprach davon, dass wir das Unternehmen an eine Ertragskraft heranführen müssen, die es auch ermöglicht, künftig noch mehr in Innovation und Vertrieb zu investieren. Das ist das eine. Das noch viel wichtigere ist, dass wir das Unternehmen vom Verhalten, von seinen Werten dahin führen, dass das Unternehmen, ich habe das flexibel genannt, dass das Unternehmen anpassungsfähiger wird zur Geschwindigkeit und der Unsicherheit der Zukunft. Das ist eigentlich das ganz Entscheidende. Und uns war es wichtig, dass wir auch in einer Zeit, wo es also relativ gut läuft, das kann man ja so sagen, dass die Menschen verstehen, das war es jetzt nicht, das geht eigentlich noch weiter. Wir haben einiges erreicht, bin auch wirklich stolz auf das Team. Wir haben hart gearbeitet und jetzt stellt sich auch das Ergebnis dieser harten Arbeit ein. Aber wir müssen eben noch viel mehr in Richtung Verhaltensänderung, Schnelligkeit, Anpassungsfähigkeit und Willigkeit zu neuen Dingen viel stärker entwickeln. Wir haben das ja unter dem Begriff Eigentümerkultur von Anfang an klar gemacht, dass das wichtig ist. Und das war nur eine kleine Erinnerung an diejenigen, die jetzt schon in Feierlaune sind im Unternehmen und sagen, es ist ja wunderbar, jetzt sind wir wieder zurück im jetzt Champions League. Also das ist nicht das, wie wir die Zukunft gestalten. Das nächste Quartal ist immer das Schwerste. Das leitet sich, glaube ich, aus dem Fußball ab. Und Sie hatten ja auch in Richtung 2017 sich erkundigt. Ich meine, viele Unternehmen der Branche haben jetzt noch alle Hände voll zu tun, 2016 so zu bewältigen, wie sie es angekündigt haben. Ich glaube, es ist noch zu früh, jetzt über 2017 zu spekulieren. Wobei es nicht heißt, dass wir nicht im Unternehmen intern schon längst uns mit der Frage befassen. Aber die Guidance dafür, so wie wir die Welt sehen, wird im November 2016 kommen. Wir sind eines der ersten Unternehmen, die in der Branche sich dazu äußern müssen. Sie erinnern sich vielleicht noch, als wir die Prognose 2016 im November 2015 kommentiert haben, haben wir als größtes Einzelrisiko für die damalige Prognose die Zunahme der geopolitischen Spannungen identifiziert. Ich wünschte, ehrlich gesagt, wir wären falsch gelegen. Wenn Sie heute diese Dinge alle sehen, was passiert ist von eben diesen geopolitischen Themen in der Breite bis hin zu Anschlägen, Terrorakten, auch nationalen, fast hätte ich gesagt Eigensinn, aber das sage ich lieber nicht, also auch nationale Betonung der länderspezifischen Themen, das ist alles nicht gerade förderlich für einen weltweiten Handel. Und deshalb wäre ich nicht überrascht, wenn im November 2016 Siemens wieder bei der Prognose eben das einzige Risiko der geopolitischen Entwicklung im Zusammenhang mit eben auch Nationalismus, kann man es auch Populismus nennen, wieder nennen würde. Das treibt uns um, weil diese Dinge erzeugen Unsicherheit. Unsicherheit erzeugt Zurückhaltung. Zurückhaltung erzeugt schwaches Investitionsklima und damit weniger Ausgaben. Und die weniger Ausgaben unserer Kunden sind die weniger Aufträge bei uns. Diese Kette darf man nicht unterschätzen, wenngleich es keine besonderen Annahmen gibt, das zu quantifizieren. Aber das befasst uns im Augenblick sehr. Und wie gesagt, konkret für alle werden wir dann im November 2016 wieder Stellung nehmen. Aber wir sind längst in dieser Diskussion, Herr Flemig, die Sie zu Recht auch schon adressieren. Was passiert 2017? Wie stellen wir uns darauf ein? Was ist zu tun im Kurzfristbereich? Taktisch, wenn Sie so wollen, und operativ, und wie entwickeln wir das Unternehmen strategisch und in seinem Verhalten auch entsprechend weiter?
Gut, danke. Ja, Herr Flemig, Sie haben zu Recht festgestellt, dass die Pensionspläne eine Deckungslücke haben. Sie haben das ja nett umschrieben, in die mancher DAX-Konzern reinpassen würde. Lassen Sie mich deshalb auch mit meiner Antwort an der Stelle beginnen, dass wir im DAX-Quervergleich mit der Ausfinanzierungs- mit dem Ausfinanzierungsniveau unsere Pensionen im obersten Quartil spielen, das seit vielen Jahren und damit schon einen relativ hohen Deckungsgrad im Quervergleich haben. Woher kommt die Veränderung? Ich kann Ihnen versichern, es ist ausschließlich durch finanzmathematische Parameter induziert. Das heißt also, es gibt keine realwirtschaftlichen höheren Verpflichtungen im Sinn von höheren Kosten auf der Leistungsseite, sondern es ist der Zinssatz, die Diskontrate, die die Bewertung getrieben hat gegenüber dem letzten Quartal. Die Diskontrate für die Abzinsung, es geht ja da um große Beträge, die ein sehr langfristiges Leistungsprofil haben, deshalb schlägt die Diskontrate da stark zu. Die Diskontrate hat sich um 50 Basispunkte verringert für uns und das treibt dann diese Deckungslücke. Gibt es für uns Nachschussverpflichtungen? Nein. Wir beobachten natürlich diese Entwicklung seit langer Zeit und sehr intensiv und sind natürlich auch verschiedenste Szenarien durchgegangen. Und selbst wenn die Situation auf dem Zinsniveau so bliebe oder sich vielleicht sogar weiterhin marginal verschärfen würde, haben wir für nahezu jedes Szenario, das man sich vorstellen kann, eine gute Antwort. Das heißt also ganz konkret, aktuell keine Nachschussverpflichtung durch die Zinsentwicklung, die natürlich durch den Brexit auch insbesondere im britischen Pfund maßgeblich Einfluss hat. Wir haben ja da auch erhebliche Operations und auch einen entsprechend dann zu Buche schlagenden Pensionsfonds hat diesen Effekt im letzten Quartal getrieben. Dann die zweite Frage, die Sie gestellt hatten, Herr Fleming, hat sich mit dem beschäftigt, was wir als below the line, also unterhalb des industriellen Geschäftes, in unserer Ergebnisrechnung abspielt. Natürlich ist es so, dass wir an der Stelle auch Themen haben, die Ihnen bestens bekannt sind, die in gewissem Umfang von dem Zinsniveau getrieben sind. Und eines dieser Themen hat Herr Käser auch bereits angesprochen. Es ist die größte Rückstellung auf unserer Bilanz, die sich mit einer Rückbauverpflichtung für Hanau befasst, deren zeitliche Struktur reicht bis in die Jahre um 2070. Also das ist ein Zeithorizont, der sehr lang ist. Auch da geht es darum, langfristige Vorsorgenverbindlichkeiten zu diskontieren. Auch hier schlägt die Reduzierung der Diskontrate maßgeblich zu Buche. Und im Vorjahresquartal, im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2015, verglichen mit dem, was wir im laufenden Geschäftsjahr drittes Quartal zu verbuchen haben, ist der Einfluss auf das Ergebnis einer Veränderung von über 200 Millionen unterlegen. Das zeigt, wie groß der Einfluss ist und wir können natürlich auch nicht ausschließen aus der aktuellen Entwicklung der Zinslage, dass wir hier auch im vierten Quartal eine weitere Schwankungsbreite sehen. Dazu kommt, dass wir durch die Refinanzierungsaktivitäten des letzten Jahres, wir hatten ja ausführlich über eine Begebung von Anleihen im US-Dollar-Raum berichtet, sogenannter 144A, jetzt ein höheres Zinsniveau zu bedienen haben als Zinsverbindlichkeiten. Das hat sich im dritten Quartal jetzt erstmals niedergeschlagen im Vorjahresvergleich. Da ist der Unterschied auf einen Monat bezogen gewesen aus dem Quartal, weil wir ja letztes Jahr im Mai diese Vorgehensweise aus der Akquisition von Dresser-Rand heraus dann eingenommen haben. Wir werden jetzt im vierten Quartal ein ganzes Quartal sehen, das diesem Einfluss unterliegt. Insofern gibt es einen Effekt aus Zinsen und dann auch aus der Pro-Rata PPA, der Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände. Und last but not least ist es so, das wissen Sie aus den Vorjahren als langjähriger Beobachter unseres Hauses, sind die zentralen Kosten einer gewissen Saisonalität unterlegen, die im vierten Quartal in der Regel über die Vorquartale hinausgeht. Das ist das, was uns zu dem Gesamturteil und der Gesamtbewertung für unsere Einschätzung des bevorstehenden vierten Quartals bewogen hat.
Gut, herzlichen Dank.
Gerne.
Kommen wir zu unserer nächsten Frage von Gerhard Hegmann von der Welt. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich habe auch noch mal zwei Fragen. Einmal eine Nachfrage zu der Unterdeckung bei den Pensionsplänen. Der Freistaat Bayern hat ja vor wenigen Tagen gesagt, dass er seine Pensionsverpflichtungen zum Teil auch in Volkswagen-Aktien angelegt hat und daraus jetzt ein Kursverlust entstanden ist. Können Sie sagen, ob Sie bei Ihren Pensionsplänen auch in Volkswagen-Aktien angelegt haben und falls ja, ob Sie daraus dann auch eine Klage ableiten? Und eine zweite Frage, Herr Käser, Sie sprachen die Risiken in der gesamtgeopolitischen Lage an und hatten in Ihrem Eingangsstatement auch die Türkei erwähnt. Gibt es bei Ihnen jetzt schon konkrete Beschlüsse, wie Sie auf die politische Veränderung in der Türkei reagieren, dass Sie beispielsweise sagen, ich stelle zunächst Investitionen zurück? Oder gibt es andere konkrete Maßnahmen?
Wenn ich mit der ersten Frage kurz beginnen darf, steht mir natürlich überhaupt nicht zu, die Anlagepolitik des Bayerischen Pensionsfonds zu kommentieren. Das will ich deshalb auch nicht tun. Wir für unseren Teil sind natürlich sehr stark darauf bedacht, keinerlei Klumpenrisiken oder Vergleichbares in unsere Assets auf der Pensionswirtschaft zu nehmen. Insofern, wenn es überhaupt so etwas geben könnte, theoretisch wäre es marginalst in der Wirkung. Und wir beabsichtigen nicht aus diesem Themenbereich heraus irgendwelche rechtlichen Mittel in Gang zu setzen.
Okay. Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Der Kollege Flemig hatte ja schon nach einer Nachschussverpflichtung gefragt. Ihre Pensionslücke ist ja mit den 12,7 erreicht sie ja jetzt einen historischen Höchststand. In früheren Jahren war bei deutlich niedrigerer Lücke wurde ja schon gesagt, ja, wir sollten hier etwas tun und so weiter. Wo sehen Sie denn eine Grenze, wo Sie sagen, jetzt müssten wir eigentlich einzahlen, wie es auch andere Konzerne haben, ja in jüngster Zeit, beispielsweise Daimler hat ja die Lücke verringert durch Einzahlungen. Also wo sehen Sie eine Grenze, dass Sie sagen, Sie müssen jetzt mal tätig werden?
Auch das ist natürlich eine gute Frage. Ich hatte ja in meiner Antwort an Herrn Flemig schon ausgeführt, dass wir uns seit langer Zeit intensiv mit verschiedensten Szenarien beschäftigen. Und die Antwort auf Ihre Frage wird kein und kann auch, wenn man es professionell und ernst antworten möchte, wie ich das natürlich tue, in einem Betrag genannt werden, weil die Ursachen für die Veränderung natürlich der entscheidende Punkt sind. Historisch war es so, wenn ich das stark vereinfachen darf, dass es immer drei verschiedene Einflussgrößen gab. Einmal das Zinsniveau, zum Zweiten die sogenannten Sterbetafeln, also die Lebenserwartung, die dann die tatsächliche Leistungsverpflichtung treibt aus diesen Pensionsverpflichtungen heraus. Und das Dritte sind die erwarteten Inflationsraten, quasi die Steigerung des Pensionsniveaus. Wenn aus den letztgenannten Parametern heraus eine Steigerung erfolgen würde, dann wird das realiter zum Tragen kommen. Das war in der Vergangenheit auch immer ein wichtiger Aspekt, wenn wir uns entschieden haben, und auch bei anderen Unternehmen ist es so, eine Nachdotierung vorzunehmen. Wenn man jetzt mal ganz realistisch auf den erstgenannten Faktor schaut und die Zeitlinie der Verpflichtungen sich anguckt, also wir sprechen über Zeiträume, die über 50 Jahre hinausgehen zum Teil, dann wäre es natürlich naiv zu erwarten, dass wir vollumfänglich antizipieren können, wie sich dann die entsprechenden Diskontfaktoren entwickeln werden. Deshalb ist das Reaktionsprofil auf Veränderungen, die durch diesen Parameter induziert sind, natürlich ein anderes als die tatsächlichen realen gesteigerten Rentenverpflichtungen auf der Auszahlungsseite. Deshalb gibt es dazu keinen Betrag, aber wie ich schon sagte, wir beobachten das Thema sehr eng und wir haben auch ganz konkrete Vorstellungen, wie wir in bestimmten Situationen angemessen und überlegt reagieren werden. In keinem unserer Pläne weltweit gibt es aktuell eine Nachschussverpflichtung und ich sehe uns auch nicht in der Nähe einer solchen, wenn sich das Zinsniveau weiter marginal verschlechtern sollte.
Ja, also
Gerne.
zu dem Thema Risiken Türkei. Ich meine, schauen Sie, dass man das natürlich jetzt sorgfältig beobachten muss, das glaube ich liegt auf der Hand. Ich hatte gerade gestern während der Aufsichtsratssitzung auch unseren Türkei-Chef da. weil ich einfach von ihm hören wollte, wie es wirklich ist und dass man nicht einfach darauf angewiesen ist, dass man das eben von der Ferne medial begleitet. Er sagte mir, die Lage im Land ist ruhiger, die Binnenwirtschaft ist geordneter. Es ist wohl nur eine gewisse politische, sagen wir, Intensität da mit den anderen Ländern der Welt. Und ich habe ihn auch gefragt, wie es den Mitarbeitern geht, ob es dort irgendwelche Dinge auch gibt, wo sich das Unternehmen kümmern soll. Er hat das verneint, er sagt, die Mitarbeiter sind fein und sich auch besorgt, aber gehen ihrer Arbeit nach. Und das war natürlich mal das Wichtigste. Also ich glaube, hier ist einfach Besonnenheit gefragt. Aber dass man natürlich, wenn es Investitionsvorhaben gäbe, dort Beispiel Bau von Fabriken oder Ähnlichem, dass man da im Augenblick jetzt nicht diese Investitionen beschleunigt, glaube ich, liegt auf der Hand. Aber uns ist wichtig, besonnen zu sein. Wir verlassen uns, wie gesagt, auf das, was unser Landeschef tut und sagt. Und das hört sich eigentlich so an, dass man jetzt einfach Ruhe bewahren muss und dann sehen, wie sich das entwickelt. Die Türkei ist eigentlich ein wichtiger Partner. Es sind 78 Millionen Menschen dort. Insofern, wie gesagt, ist Besonnenheit gefragt. Und man kann da nicht als Unternehmen die Volatilitäten der politischen Agitation nachvollziehen und rein und raus und Fabriken zumachen und wieder auf. Da gibt es auch Kunden, die sich auf uns verlassen. Also Besonnenheit ist, glaube ich, jetzt im Augenblick die richtige Angelegenheit. Aber natürlich muss man die Dinge beobachten, weil sich da natürlich Sachen entwickeln, die man in der modernen Demokratie eigentlich nicht so wirklich sich wünscht.
Danke.
Danke. Wir kommen zur nächsten Frage von Jens Hack von Reuters. Bitte schön.
Guten Morgen, die Herren. Ich wollte nur noch mal nachfragen bei der Medizintechnik oder Health News, wie sie jetzt inzwischen heißt, ob es da neue Entwicklungen gibt oder was sie fürs nächste Jahr mit der Medizintechnik planen, sei es zum Beispiel ein Börsengang, der ja mal im Raum stand, oder andere Optionen.
Danke, Herr Hack. Es gibt keine Neuigkeiten zu dem, was wir dazu gesagt haben. Sie sehen, dass wir ja das Medizintechnikgeschäft deutlich verstärken. Wir hatten im Auflauf dieses Geschäftsjahres uns wirklich sehr gut entwickelt, sowohl absolut als auch im Vergleich in der Branche. Wir hatten eine gewisse Lücke in der Effizienz und in der Wettbewerbsfähigkeit in der Diagnostik, wo sich ja, das hat sich ja dann auch damals gezeigt in den Milliardenabschreibungen, die Erwartungen bei der Übernahme von Date Bearing nicht so erfüllten wie ursprünglich gedacht. Hier mussten wir nachbessern und hatten uns entschlossen, eine neue Plattform zu entwickeln, die den Wettbewerb natürlich adressiert und auch den Kundennutzen. Das wurde gestern vorgestellt. Wir wissen, dass wir mit dieser Plattform zu den heute verfügbaren Gerätschaften im Markt deutliche Vorteile haben. Natürlich wissen wir nicht, was die Wettbewerber nächster Zeit bringen. Aber hier haben wir nicht nur aufgeholt, sondern werden in Führung gehen, zumindest für eine Weile. Das war uns ganz wichtig und darauf konzentrieren wir uns im Augenblick. Der Anspruch ist immer klar, das Gesundheitstechnikgeschäft ist ein hervorragendes Geschäft, alleine schon aus der demografischen Entwicklung heraus. Ergeben sich Wachstumspotenziale und auch dem Grad der Versorgung der Weltbevölkerung. Und wir tun alles, um das Geschäft bei Siemens zu stärken. Die erste Stufe war das Thema, letztlich eine Company in der Company zu formen, mit einem starken eigenen unternehmerischen Fokus und auch natürlich unternehmerischer Freiheit. Und zweitens aber auch das Medizintechnikgeschäft immer dorthin auszurichten, wo die Trends sind. Und die Trends sind ganz klar: eine noch stärkere Integration im Krankenhaus. Der andere Trend ist, dass man eine Verstärkung Richtung Behandlung auch machen muss, nicht nur Diagnostik, sondern auch Behandlung. Und das dritte ist der Einfluss der Molekulardiagnostik auf die bildgebende Diagnostik. Und vielleicht, wenn wir schon dabei sind, das vierte, auch dort wird die Digitalisierung nicht Halt machen. Denken Sie an die Analytik von gigantischen Datenmengen, von Patientenprofilen. Das wird ein bisschen dauern, länger als zum Beispiel in der Industrie, weil dort auch der Regulierer, der Gesetzgeber mit eingreift, die Krankenkassen und so weiter und so fort müssen für neue Behandlungsmethoden und Aussagemethoden natürlich auch ein Modell haben. Insoweit wird das, diese Datenanalytik für die Patientendaten so schnell nicht kommen, aber alleine die Molekulardiagnostik und die ganzheitliche Versorgung eines zum Beispiel Krankenhauses durch einen Lieferanten, das sind zwei Hauptstoßrichtungen, die wir nach vorne verfolgen. Und wenn es dazu auch Veränderungen geben sollte in der Struktur, dann würden wir auch das berücksichtigen. Aber wir wissen ziemlich genau im Augenblick, was wir wollen, liegen damit in weiten Teilen auch richtig im Markt und mehr gibt es da ansonsten nicht, derzeit nicht zu vermelden.
Okay, somit auf die Zeit und auf die nachfolgende Konferenz können wir jetzt noch zwei Fragen berücksichtigen, bevor wir die Konferenz dann hier schließen.
Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage von Klaus Bonneberger von den Nürnberger Nachrichten. Bitte schön.
Einen wunderschönen guten Morgen von Nürnberg aus. Mit Blick auf die Zeit konzentriere ich mich nur auf den Bereich PD zu Healthcare. Ist einiges, oder habe ich jetzt schon alles beantwortet? Nur die Frage: PD, halten Sie bei den Verhandlungen an den Vorgaben, die Sie gemacht haben, was insbesondere die Zahl der abzubauenden Stellen betrifft, Testverkäse? Oder gibt es da Bewegungen in den Verhandlungen? Und interpretiere ich Ihre Aussagen, was den Überhang in 2017 betrifft, so richtig, dass diese Verhandlungen möglicherweise auch ins neue Geschäftsjahr hinein, bevor konkrete Maßnahmen unterzeichnet und abgeschlossen
sind? Ja, vielen Dank, Herr Bonneberger. Ich meine, schauen Sie, die Struktur, wir haben ja bei der Process Industries and Drives, also bei dieser Division, gibt es eigentlich zwei Sachverhalte. Eine ist die schwache Konjunktur in bestimmten Branchen. Das ist eine vorübergehende Entwicklung, hoffen wir zumindest, sehen wir auch so. Dort werden wir keine Strukturanpassungen vornehmen, sondern über flexible Kapazitätsanpassungen einfach durchtunneln und die Leute auch dort behalten, ist vollkommen klar. Aber es gibt auch massive strukturelle Veränderungen und die müssen wir abbilden als eine Notwendigkeit, sind ja keine Vorgaben. So nach dem Motto, wir haben Kostenprobleme und da müssen jetzt Kostenverursacher gehen. Das wäre ja der völlig falsche Ansatz. Sondern es gibt eben ein Strukturproblem, dass bestimmte Produkte entweder das Ende des Lebenszyklus erreicht haben, weil sie durch Innovationen auch abgelöst wurden oder weil letztlich eben die Märkte sich regional fundamental verändert haben und damit ganz andere Kostenstrukturen verlangen, als bisher möglich war. Man macht es ja nicht, weil man irgendwie da sonst keine Produktivitätsverbesserung findet. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Das gebietet auch der Respekt, das nochmal zu erklären vor den Menschen, die da betroffen sind. Was meine Bemerkung zu den Überhängen anging, war das eher eine, wenn Sie so wollen, eine Klarstellung, dass wir höchstwahrscheinlich den allergrößten Teil der dazu veranschlagten Restrukturierungsvorsorgen im vierten Quartal bilden können. Aber das machen wir natürlich erst dann, wenn eine Einigung erzielt ist, wenn klar ist, wie das dann auch zu behandeln ist. Deshalb war das mehr eine Art, passt auf, da kann doch sich was verschieben, Aussage, als dass wir hier schon konkrete Anhaltspunkte hätten. Wie gesagt, ich habe mir erst auch vorgestern berichten lassen, auch im Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern, wie die Dinge denn vorwärts gehen, wie man sich miteinander da auch mit den Themen befasst. Es ist übrigens auch so, das wissen Sie vielleicht, die Arbeitnehmervertreter haben ja auch, aus meiner Sicht richtigerweise, das sind sie auch berechtigt, aber ich halte es auch für richtig, sich einen eigenen Gutachter genommen, um auch das nochmal zu überprüfen. Was ich höre, ist, dass es hier eine übereinstimmende Bewertung der strukturellen Notwendigkeit gibt. Die Interpretation, was das bedeutet, mag unterschiedlich sein, das muss man auch verstehen. Aber in der faktischen Bewertung dessen, was hier notwendig ist, stimmen wir überein. Das ist auch, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man zumindest hier eine gemeinsame Basis hat, mit der man dann die notwendigen Schritte nach vorne miteinander verabredet. Also die Gespräche sind sehr konstruktiv, natürlich in der Sache unterschiedlich, das ist ja auch vollkommen klar. Aber ich glaube, dass man hier fair und anständig aber natürlich auch konsequent vorankommen kann.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Unsere letzte Frage heute kommt von Manuela Dollinger vom Münchner Merkur. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Der Großteil meiner Frage wurde gerade schon beantwortet. Vielleicht noch eine, ich hack noch einmal nach. Wann denken Sie denn, dass der Umbau abgeschlossen sein wird?
Ja, hätte ich schon fast versucht zu sagen, welcher Umbau denn? Ich meine,
die Umstrukturierung.
Ja, naja, das ist, sagen wir mal so. Ich meine, ich hatte, glaube ich, im zu Ende des Geschäftsjahres 15 schon gesagt, dass der Konzernumbau in der Hauptsache abgeschlossen ist. Ich kann mich gut erinnern, dass dann jetzt auch im Nachgang dazu einige kritische Stimmen schon sagten, ja, der hat das erzählt, aber es geht immer weiter. Immer ist irgendwas. Also meine Damen und Herren, es wird immer irgendetwas sein. Weil das Geschäft lebt, weil die Kunden leben, die Technologien, die Märkte sind dynamisch, sie werden immer schneller. Und deshalb werden wir immer uns darauf, auf diese Themen anpassen, am besten sie antizipieren. Die Digitalisierung wird Veränderungen bringen, noch viel stärker, viel schneller, als das bisher wir gewohnt waren. Die Veränderung der Märkte wird sich nochmal deutlich darstellen. Also wir werden zumindest bei Siemens, aber ich glaube auch bei anderen Branchen, immer wieder Veränderungen haben. Und ich hatte ja auch versucht, in meiner kurzen Einführung deutlich zu machen, dass Siemens weltweit über 30.000 Kolleginnen und Kollegen neu eingestellt hat. Übrigens auch, wie gesagt, 3.000 in Deutschland. Ich hatte damals, als wir eben auch diese 2.500 Stellen, die in den nächsten 3 Jahren übrigens in Bayern betroffen sind, auch gesagt, dass wir in Deutschland und dort vornehmlich in Bayern pro Jahr etwa 4.000 Mitarbeiter einstellen werden. Das wären über 3 Jahre 12.000. Hier sehen Sie eigentlich, wie dynamisch es ist. Und deshalb wird es immer wieder zu solchen Veränderungen kommen, die wir antizipieren und auch darauf reagieren. Also insofern ist das eine ganz normale Art, Geschäfte zu führen, sich mit dieser Veränderung auch auseinanderzusetzen. Ich glaube, ganz entscheidend ist, das ist wirklich ganz entscheidend und das ist auch sehr ernst, dass man eben nicht dann eine solche, wie Sie sagen, einen solchen Umbau macht, dann sagt es ja alles wunderbar, jetzt sitzen wir uns mal 3 Jahre, 4 Jahre hin und machen nichts und dann kommt die nächste große Welle. Das sind eigentlich die größten Fehlentwicklungen, die immer wieder passieren, dass man nicht ständig sich mit dieser Veränderung auseinandersetzt, sondern wartet, bis es dann alle merken, dass ein Problem entsteht und dann kommen wir mit diesen riesigen Veränderungen und sorgt für eine unglaubliche Unruhe. Das ist wirklich so nicht so ganz einfach, muss man sich zugeben, weil die Wettbewerber, die Kunden uns nicht fragen, wie wir es gerne hätten. Aber diese kontinuierliche Veränderung ist eben so wichtig. Und deshalb hatte ich vorhin auch, als Herr Flemig nachfragte, was ich denn damit gemeint habe, dass im Unternehmen noch viel zu tun ist. Es ist genau diese Geschichte, dass wir uns vertraut machen mit dem ständigen Wandel und ihn antizipieren und dort angehen, wenn wir ihn das erste Mal merken und nicht, wenn er so eklatant ist, dass alle anderen es auch schon gespürt haben. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber das ist der Anspruch, das nach vorne hin zu gestalten.
Gut, vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Gerne. Ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema.
Hiermit ist die Fragen- und Antwortenrunde beendet. Ich gebe nun das Wort zurück an Herrn Hofmann für abschließende Bemerkungen. Bitte, Herr Hofmann.
Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre heutige Teilnahme und Ihr Interesse an unseren Quartalzahlen und auch darüber hinaus. In ein paar Minuten beginnt dann unsere Analystenkonferenz mit Herrn Käser und Herrn Thomas. Sie können die Telefonkonferenz auch live im Internet verfolgen unter der www.siemens.com/analystcall. Und wir hören uns dann spätestens wieder am 10. November zur Jahrespressekonferenz und den Geschäftszahlen für das 4. Quartal. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Bis bald.